Aber ich glaube eben auch, dass eine der besten Methoden ist, diese Inflation etwas abzufedern oder sie zumindest etwas zu umgehen, einfach in Unternehmen zu investieren, die diese Inflation zumindest teilweise an ihre Konsumenten oder Kunden weitergeben können.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
Disclaimer: Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sevi und ich, der René, am Start. Ja, schön, dass ihr wieder alle mit eingeschaltet habt, denn wir haben heute wirklich ein wichtiges Thema für euch vorbereitet, um euch eben auf die aktuell schwere Börsenzeit einzustellen. Ganz kurz, bevor wir jetzt in den Podcast reinstarten, hätten wir beide eine kleine Bitte an euch, und zwar, dass ihr diesem Podcast auf iTunes oder auf Spotify eine Bewertung gibt. Natürlich würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen, ja, würde unseren Podcast natürlich pushen und würde uns einfach so als kleines Dankeschön von euch an uns sehr freuen. Und ja, sind wir auf jeden Fall mal gespannt mit der Thematik des heutigen Podcasts, und Sebi, ich übergebe gleich mal weiter an dich.
Ja, ich glaube, man kann es ja der Podcast-Überschrift oder dem Podcast-Titel schon entnehmen, um was es heute gehen soll. Und ja, wir merken es einfach gerade extrem, was die Reaktionen zum Beispiel auf Instagram angeht, wenn wir etwas posten oder auch was wir für DMs bekommen. Es ist einfach sehr viel Verunsicherung zurzeit wieder da draußen. Natürlich auch logischerweise und absolut nachvollziehbar. Und wir wollen euch heute einfach mit dieser Podcast-Folge mal wieder etwas weiterhelfen und einfach dieser Verunsicherung, vielleicht dieser Angst etwas entgegenwirken und auch einfach ein paar Dinge mit an die Hand geben. Wieso diese Marktphase? Klar, sie ist schlimm und klar, sie ist schwierig, aber wieso wir diese Marktphase auch wieder überstehen werden? Und da haben wir einfach mal ein paar Punkte zusammengefasst, auf was man jetzt achten sollte. Vielleicht, wenn man ja Aktien kaufen möchte, auf was man da achten sollte, auf was man allgemein achten sollte, etc. Und ich glaube, viele oder ich hoffe, viele werden aus dieser Podcast-Folge mit einem, ja, ich nenne es mal besserem Selbstvertrauen, was die Aktienlage angeht oder das Aktieninvestieren angeht, herausgehen. Und deswegen starte ich jetzt mal mit dem ersten Punkt, und das habe ich genannt Blick in die Vergangenheit. Und ich weiß, wir sagen das ziemlich oft und vielleicht langweilen wir dem einen oder anderen schon damit, aber ich kann es nur immer wieder sagen, und zwar auch in der Vergangenheit gab es nun mal Krisen, sei es jetzt der Erste oder der Zweite Weltkrieg, sei es die Weltwirtschaftskrise 1929, sei es die Ölkrise in den 70er Jahren, die Dotcom-Bubble in den 2000ern oder die Finanzkrise 2007. Es gab schon verdammt heftige Krisen in der Vergangenheit. Und ist der Aktienmarkt jemals untergegangen? Nein, rhetorische Frage, ist er natürlich nicht. Also der Aktienmarkt hat sich jedes Mal wieder erholt. Also während man in einer Krise steckt, hat man immer so das Gefühl, die Welt geht unter und diesmal ist wirklich alles anders und diesmal geht alles den Bach runter. Und blickt man dann 10 Jahre später mal auf diese Krise zurück, dann wirkt eine Krise einfach immer wie eine verpasste Chance, weil man einfach in dieser Krise einfach gelähmt war von den ganzen negativen Dingen, die passiert sind. Und im Nachhinein merkt man dann, okay, irgendwie war es ja vielleicht gar nicht so schlimm oder irgendwie hätte man auch erahnen können, dass sich die Märkte wiederholen. Bestes Beispiel natürlich aus der kürzeren Vergangenheit, Corona. Also wir hatten hier ein Virus, jeder dachte, okay, das ist eine Situation, alles ist neu, sowas hatten wir noch nie. Also wieder dieser Satz, diesmal ist alles anders. Diesmal keine Ahnung, wie die Märkte reagieren werden. Alles könnte in den Bach runtergehen, wenn wir weltweite Lockdowns haben. Und dann 2 Jahre später denkt man sich, okay, irgendwie hätte man schon erahnen können, dass wir einigermaßen zurück zur Realität kehren. Und man hatte hier einfach irgendwie eine Chance verpasst, wenn man Angst hatte oder nicht investiert hat und nur an der Seitenlinie gestanden ist. Und deswegen, um das auch wieder mit Zahlen zu belegen, habe ich euch heute wieder 2 Statistiken mitgebracht, und zwar vom DAX und seinen Vorgänger, weil den DAX gibt es ja auch nicht schon immer. Und das jetzt auch wohlgemerkt, obwohl der DAX in der Vergangenheit bei Weitem kein überaus starker Index war, sondern eher wirklich ein schwächerer Index. Und dazu jetzt aber mal zur ersten Statistik. Und zwar zwischen 1959 und 2017 hat der DAX, also in diesen 59 Jahren, hat der DAX 40 Mal positiv abgeschlossen und nur 18 Mal negativ. Sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass ein positives Jahr bevorsteht oder dass der DAX positiv abschließt, liegt bei 69% in der Vergangenheit. Ich würde sagen, schon in einem sehr aussagekräftigen Zeitraum. Und das muss man sich einfach immer wieder bewusst machen. Klar, es gab diese 18 negativen Jahre in diesen 59 Jahren, aber die gehören einfach nun mal dazu. Es kann halt nicht immer nur nach oben gehen. Auf der anderen Seite stehen eben diese 40 positiven Jahre und auch das gehört eben dazu, dass einfach in den letzten Jahren, sogar wenn man noch weiter zurückrechnet, in den letzten 100 oder 200 Jahren, wenn man das mal auf per anno bereinigt, dann steigen die Aktienmärkte einfach immer weiter, auch wenn es diese Krisen wie den Weltkrieg etc. in der Vergangenheit gab. Und dann noch zur zweiten Statistik, die ich mit dabei habe. Seit Beginn der Berechnungen am deutschen Kapitalmarkt war es mit einer Investition in den DAX bei einer Anlagedauer von mindestens 25 Jahren nicht möglich, eine negative Rendite zu erzielen. Also ganz egal, wann ich investiert habe. Ich kann an dem Hochpunkt vor dem Weltkrieg investiert haben. Ich kann am Hochpunkt vor der Weltwirtschaftskrise investiert haben. Wenn ich mindestens 25 Jahre investiert war, also einen langen Zeithorizont hatte, dann war es völlig egal, wann ich investiert hatte. Ich hatte immer wieder nach mindestens 25 Jahren eine positive Rendite erzielt. Also was ich zusammenfassend einfach sagen möchte, ich habe natürlich auch keine Ahnung, wie lange diese Krise jetzt dauern wird und wie hart sie noch wird. Wo ich mir aber persönlich einfach absolut sicher bin, ist, dass wir auch diese Krise mit Sicherheit eines Tages überwunden haben werden. Und wer dabei geblieben ist und ja, den Märkten einfach nicht den Rücken gekehrt hat, der wird mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit eines Tages, vielleicht in 5 Jahren, vielleicht in 10 Jahren oder 15 Jahren froh darüber sein, dass er eben an den Märkten geblieben ist und eben auch eventuell weiter investiert hat.
Und vor allem muss man auch mal die aktuelle Krise mit den anderen Krisen in Relation setzen. Also ich sag mal so eine Finanzmarktkrise 2008, 2009 war so viel schlimmer, als es ja eben aktuell der Fall ist. Wir wissen ja ungefähr, was uns jetzt in den nächsten Monaten erwarten wird. Genauso anderes Beispiel mit Corona. Während der Corona-Krise wussten wir auch nicht so, hey, was erwartet uns in den nächsten Monaten? Aber in der aktuellen Krise können wir eben, wie gesagt, das Ganze schon ein bisschen mehr abschätzen. Und deswegen, ja, wenn man das Ganze ein bisschen im Vergleich sieht, ist die aktuelle Krise vielleicht nicht ganz so schlimm, wie man eben denkt. Und jetzt kommen wir auch mal zu einem Punkt, der mir gestern bei der Vorbereitung dieses Podcasts bewusst geworden ist und warum es eben jetzt essentieller denn je ist, zu investieren. Thema Inflation. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als noch vor dem Russland-Konflikt viele Leute auf mich zugekommen sind und eben mich gefragt haben, was sie mit ihrem Geld auf dem Sparbuch machen sollen. Weil bei der aktuellen Zinssituation und Inflation das Geld ja immer weniger wert wird, beziehungsweise die Kaufkraft schwindet eben kontinuierlich. Und ja, es stimmt, das Geld auf dem Sparkonto hat eben in den letzten Jahren aufgrund der Inflation immer stärker an Wert verloren, weswegen eben das Cash auf dem Sparbuch als eine Art Inflationsschutz in Assets wie Immobilien oder Aktien investiert wurde. Soweit so gut, aber wie sieht es aktuell aus? Die Inflation hat Höchststände von teilweise 10% erreicht, was den Wert deines Geldes auf dem Sparkonto natürlich weiterhin enorm schmälert. Und im Umkehrschluss bedeutet das ja, dass es ja umso fataler ist, auf Dauer weiterhin das Geld auf dem Sparkonto liegen zu lassen. Gut, hier müssen wir natürlich auch mal den Ball etwas flach halten, da der Winter extrem teuer werden kann aufgrund der drohend hohen Energiekosten. Und in diesem Szenario macht es natürlich Sinn, dass man für diesen Winter eine gewisse Cash-Reserve hat, damit man diese Kosten decken kann. Aber für solche, die eben genug Rücklagen haben, ist es nun mal die beste Zeit, aktuell zu investieren, da wie gesagt das Geld auf dem Sparkonto kontinuierlich weniger wird aufgrund der Inflation. Und ich meine, wer sind denn diejenigen, die die Inflation am wenigsten spüren auf lange Sicht? Natürlich die Unternehmen. Schaut mal an, wie viel hat ein Chicken Burger bei McDonald's noch vor 5 Jahren gekostet? Ich glaube 1 Euro und jetzt steht er bei knapp 1,50. Oder ich meine, jeder, der aktuell einkaufen geht, merkt ja, dass die Produktpreise schon sehr bemerkbar gestiegen sind. Das Witzige dabei ist, dass die Unternehmen ja die gestiegenen Verkaufspreise mit ihren gestiegenen Einkaufspreisen rechtfertigen. Das stimmt ja auch. Aber trotzdem können die Unternehmen wie beispielsweise McDonald's die gestiegenen Einkaufspreise an uns Kunden weitergeben, indem sie ihre Produktpreise anheben. Im Endeffekt gibt es da draußen genug Unternehmen, die eigentlich gar nicht so stark unter der Inflation leiden, weil diese ihre Inflationssorgen an uns Kunden weitergeben. Und genau in solche Unternehmen, die problemlos die Inflation an die Kunden weitergeben können, lohnt es sich doch zu investieren.
Ja, ich sehe es eigentlich sehr, sehr ähnlich wie du, René. Also diese Inflation, wir haben sie gerade leider gerade eben auf diesem Höchststand von 10% hier in Deutschland. Das ist einfach unfassbar hoch. Aber ich glaube eben auch, dass eine der besten Methoden ist, diese Inflation etwas abzufedern oder sie zumindest etwas zu umgehen, einfach in Unternehmen zu investieren, die diese Inflation zumindest teilweise an ihre Konsumenten oder Kunden weitergeben können. Wie lange sich diese Inflation noch halten wird, das kann natürlich im Moment auch nahezu niemand abschätzen. Viele gehen davon aus, dass sie uns noch viele Jahre begleiten wird. Aber auch da ist es meiner Meinung nach einfach umso wichtiger, etwas Sinnvolles mit seinem Geld anzustellen und es eben, wie gesagt, zum Beispiel in Assets zu investieren, die Inflation einfach weitergeben können oder ausgleichen können. Das zur Inflation. René, ich glaube, du hast uns noch einen weiteren Punkt mitgebracht.
Yes, und dann noch einen persönlichen Tipp, den wir an euch haben, und zwar in den aktuellen Zeiten vor allem die emotionalen Trigger zu reduzieren, beziehungsweise konkret sich vielleicht nicht zu oft in sein Depot einzuloggen. Denn ja, wer kennt es nicht, wenn man sich in sein Depot einloggt, rote Zahlen sieht und sich denkt, was man mit dem Geld so Schönes hätte anfangen können. Das ist, glaube ich, der Klassiker, wenn man mal ehrlich ist. Doch zum Problem wird es nur, wenn man sich einfach zu oft in sein Depot einloggt, vor allem in solchen Zeiten. Denn dann ist es nicht mehr ganz so lustig, wie es sich gerade anhört, sondern sowas kann sich auch schnell auf deine Laune auswirken. Ich weiß ja nicht, Sebi, wie sieht sowas bei dir aus? Oder konntest du dich selbst schon mal dabei erwischen, als du emotional etwas eingeknickter warst, als du dich mal in dein Depot eingeloggt hast und es ausnahmsweise mal nicht grün war?
Auf jeden Fall, ich glaube, das kennt so nahezu jeder Anleger. Bei was ich sowas immer merke, ist, wenn man eine Aktie gerade erst gekauft hat und dann fällt die Aktie vielleicht erst beim 5 oder 10% und man denkt sich, ach fuck, hätte ich doch irgendwie so einfach nochmal 3 Tage gewartet und hätte dann erst investiert. Ich glaube, da kennt man das zu gut, aber davor kann man sich einfach auch schwer schützen. Und von daher finde ich diesen Tipp, den du genannt hast, richtig gut, dass man einfach sagt, okay, vielleicht sollte ich mich einfach gar nicht mal so oft einloggen und dann habe ich diesen emotionalen Trigger einfach auch gar nicht.
Und das Witzige, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, ich glaube, das kennt auch jeder, wenn man wirklich eine Aktie kauft, irgendwie ist es immer so, dass sie die nächsten Tagen oder Wochen oder Monate einfach immer im Roten ist. Also ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch schon mal eine Aktie gekauft hat, die dann sofort in den nächsten Wochen und Monaten einfach nur kontinuierlich im Grün war. Also irgendwie gehört sich das, glaube ich, dazu. Und was ja eben auch wichtig ist zu verstehen, ich meine, die Ironie beim Einloggen ins Depot ist ja, es bringt euch doch eigentlich gar nichts. Ich meine, wir alle legen doch langfristig über Jahrzehnte hinweg unser Geld an. Von dem her kann es uns doch total egal sein, wie das eigene Depot täglich schwankt. Um auch nochmal auf den Punkt mit der schlechten Laune von gerade eben zurückzukommen. Es wurde ja nachgewiesen, dass in unserem Körper Stress ausgelöst wird, wenn wir uns in unser Depot einloggen. Egal, ob das Depot grün leuchtet oder rot. Also tut euch wirklich den Gefallen und loggt euch erst in euer Depot ein, wenn es mal wirklich notwendig wird in Form eines Aktienkaufs oder einer sonstigen Transaktion. Kleiner Tipp am Rande, löscht eure Depot-Apps am Handy und loggt euch über den Computer ein. Das haben wir beide auch gemacht und sind auch echt froh darüber.
Und noch vielleicht eine Ergänzung. Ich glaube, das ist natürlich einfach auch immer schlimmer geworden durch eben Smart Broker, bei dem ich mich einfach kurz mit einem Fingerabdruck einloggen kann. Es geht ja so verdammt schnell und da ist man einfach verleitet, sich einfach ständig einzuloggen und am Tag die Kurse zu checken. Also ich habe da schon Statistiken gelesen, bei denen ich leider gerade keine Zahlen im Kopf habe, aber wie oft sich Anleger ins Depot einloggen, das ist Wahnsinn. Wie oft am Tag. Das nützt natürlich absolut nichts, wenn ich mich irgendwie 20 Mal die Aktienkurse checke. So, davon kriege ich nicht mehr Rendite oder weniger Rendite. Da schütte ich einfach nur Stresshormone aus und mache mir vielleicht mehr Sorgen. Von daher ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der einen, glaube ich, viele Sorgen nehmen kann, wenn man an den Aktienmärkten aktiv ist. Das soll es mal mit so allgemeinen Tipps oder ja, so allgemeiner Übersicht und allgemeinen Statistiken gewesen sein. Jetzt wollen wir noch etwas spezifischer werden und zwar, wie man konkret beim Investieren in einer solchen Phase vorgehen kann oder vorgehen könnte. Und hier ist der erste Punkt, den ich nennen möchte, ganz klar Sparpläne. Also es klingt so einfach, aber es ist wirklich meiner Meinung nach so effektiv. Einfach einen Sparplan einrichten auf einen breit gestreuten ETF und dann gar nicht mehr drüber nachdenken. Also gar nicht mehr drüber nachdenken, fallen jetzt die Märkte, fallen sie nicht. Also wie auch gerade kombiniert mit dem Tipp vom René, gar nicht mehr ins Depot einloggen, sondern einfach diesen Sparplan auf dem breit gestreuten ETF laufen lassen. Und dann muss man sich einfach relativ wenig Sorgen machen. Ich muss mich nicht mehr einloggen, sondern dieser Sparplan arbeitet einfach für sich selbst. Punkt Nummer zwei, wenn ich wirklich Einzelaktien kaufen möchte, dann in Tranchen vorzugehen. Hier möchte ich nochmal eben den Tipp vom Helmut aufgreifen, den er eben letzte Woche bei uns, als er zu Gast war, gesagt hat. Denn er hat ja gemeint, er möchte, dass jede Aktie eigentlich in seinem Depot maximal irgendwann mal 1% seines kompletten Depotwerts ausmacht. Und dann meinte er, er kauft diese Aktie erstmal mit einer ersten Tranche, die ca. 0,3% ausmacht. Und dann hat er ja gemeint, wenn sie steigt, umso schöner, dann hat er halt eine etwas kleinere Position im Depot. Oder wer weiß, vielleicht durch diesen Anstieg wächst sie ja irgendwann mal auf sogar 1% des Depotwerts an. Dann ist er halt eben erstmal nur mit dieser kleinen Position reingegangen und sie ist sofort gestiegen. Alles schön und gut. Fällt sie aber, dann kann ich vielleicht mit der nächsten Tranche einsteigen. Und fällt sie dann nochmal, kann ich vielleicht nochmal mit der nächsten Tranche einsteigen. Und das ist, glaube ich, ein sehr effektives Vorgehen, was auch einen psychisch etwas Last nimmt, weil man weiß, okay, diese Aktie ist wirklich ein Qualitätsunternehmen, aber wenn sie jetzt weiter fallen sollte, dann habe ich eben noch Cash auf der Seite, mit dem ich einfach nachkaufen kann. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Herangehensweise, die auch eben der Helmut letzte Woche erklärt hat. Und so gehe auch ich persönlich in den allermeisten Fällen vor, wenn ich Einzelaktien kaufe. Und dann noch ganz zum Schluss möchte ich nochmal das Thema ETFs ansprechen, weil ich glaube, das ist auch einfach ein enorm wichtiger Punkt. Denn wer jetzt einfach merkt, dass er gerade in einer Krise mit Einzelaktien ja sich einfach nicht wirklich wohlfühlt, der kann eben auch einfach nur in ETFs investieren. Gefühlt ist in den letzten ein, zwei Jahren so eine Stimmung entstanden, dass jeder Einzelaktien im Depot haben muss. Aber das ist natürlich Quatsch, weil für die allergrößte Mehrheit von uns allen sind einfach ETFs bei Weitem die bessere Wahl. Also ich kann mir da zum Beispiel einfach einen ganz normalen Easy MSCI World ETF einrichten und einfach den Sparplan, wie gesagt, die ganze Zeit durch die Krise weiterlaufen lassen. Und dann mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit werde ich in 10 oder 15 Jahren besser dastehen als jetzt gerade. Und um das auch nochmal nur etwas zu begründen. Also im MSCI World sind 1700 Unternehmen enthalten, die ca. 85% der Marktkapitalisierung aller Industrieländer abdecken. Und wer da wirklich Angst hat, langfristig Geld zu verlieren oder Angst hat, dass sein angespartes Geld damit wirklich eines Tages komplett verloren sein könnte, der muss ja wirklich Angst haben, dass die komplette Welt untergeht, weil wenn alle diese Unternehmen irgendwie nichts mehr wert werden oder den Bach runtergehen würden, dann wird es wahrscheinlich um unsere Welt gerade extrem schlecht stehen. Und dann lehne ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster und sage, dann bringt es euch auch relativ wenig, wenn ihr das Geld am Sparbuch habt, das Geld irgendwie unterm Kopfkissen habt, in eine Immobilie stecken habt oder sonst irgendwo. Wenn das wirklich der Fall sein sollte, dass diese ganzen Unternehmen irgendwann nichts mehr wert werden, dann, glaube ich, haben wir ganz, ganz andere Probleme auf dieser Welt. Aber das ist natürlich ein Worst-Case-Szenario und wir sind natürlich hier im Podcast absolute Optimisten und deswegen sind wir der persönlichen Meinung, dass einfach ein breit gestreuter Index eine der besten Anlageformen für uns Privatanleger ist. So, und wer jetzt sagt, nur ETFs, das ist mir vielleicht doch zu langweilig, ich möchte einfach Einzelaktien im Depot haben oder ich traue mir vielleicht sogar auch zu, die Märkte out zu performen mit meinen Einzelaktien oder allgemein sich mit Wirtschaft beschäftigen möchte und deswegen auch in Einzelaktien investieren möchte. Also es gibt ja Gründe genug dafür, um in Einzelaktien zu investieren. Diesen Leuten wollen wir auch jetzt nochmal vielleicht ein paar Tipps mit an die Hand geben, auf was wir persönlich jetzt gerade achten würden, wenn wir uns Einzelaktien heraussuchen. Punkt Nummer 1 ist da ganz klar die Verschuldung. Also ich würde gerade, wenn ich auf Einzelaktien schaue, achten, dass die Verschuldung nicht zu hoch ist und vor allem auch, dass die Unternehmen keine neuen Schulden aufnehmen müssen. Da wäre ich gerade wirklich etwas vorsichtiger. Also ich würde darauf achten, dass die Unternehmen, und das ist auch schon der Punkt Nummer 2, profitabel sind und dadurch eben auch einfach nicht auf neue Schulden von Banken oder Krediten wirklich stark angewiesen sind. Und da auch in Kombination, ich würde jetzt mehr darauf achten, wie sich vielleicht der Cashflow und der Gewinn in den letzten Jahren entwickelt hat und auch in Zukunft entwickeln soll und weniger auf das Umsatzwachstum achten, weil viele Wachstumsunternehmen, die nehmen vielleicht immer wieder, also mal jetzt ganz allgemein erklärt, die nehmen immer wieder neue Schulden auf und haben immer mehr Umsatzwachstum und wachsen, sind aber vielleicht einfach noch komplett unprofitabel oder haben vielleicht nur einen minimalen Gewinn und könnten wieder in die Verlustzone rutschen. Auf sowas würde ich gerade achten und da etwas vorsichtiger sein. Und wie gesagt, einfach mehr auf die Profitabilität, den Cashflow und auch den Gewinn achten. Dann nächster Punkt, auch das haben wir schon öfters erklärt, ich würde mir Unternehmen heraussuchen, die wirklich eine Preissetzungsmacht haben, die einfach die Inflation zumindest teilweise an ihre Konsumenten und Kunden weitergeben können. Klar, bei mittlerweile 10% Inflation ist das einfach verdammt hoch, aber manche Unternehmen können diese Inflation einfach besser weitergeben und manche Unternehmen können die Inflation einfach schlechter weitergeben. Hier vielleicht einfach mal so ein bisschen in den Quartalsberichten durchlesen. Wenn ich zum Beispiel in ein Konsumgüterunternehmen investieren möchte, was schreibt Procter & Gamble? Wie viel Prozent der Inflation können sie an ihre Kunden weitergeben? Und was schreibt vielleicht Unilever? Wie viel Prozent können sie an ihre Kunden weitergeben? Oder McDonald's? Welches Unternehmen kann das einfach gut? Welches kann das schlecht? Und dann würde ich eher in dieses Unternehmen logischerweise investieren, dass das gut kann. Und dann noch als letzten Punkt von mir, auf was ich achten würde, ich würde mir Gedanken machen, ist das Unternehmen oder stellt das Unternehmen ein Produkt oder eine Dienstleistung her, die für Menschen gerade wirklich essentiell ist. Also wenn jetzt wirklich eine extreme Krise auf uns zukommt und manche Zeichen stehen ja wirklich auf extremer Krise gerade, dann würde ich mir einfach diese Gedanken vor dem Investment machen. Also vielleicht so ein allgemeines Beispiel, möchte ich jetzt oder würde ich gerade jetzt in Netflix investieren? Ich persönlich wahrscheinlich eher nicht, auch wenn die Aktie in den letzten Monaten stark gefallen ist. Also wenn ich mir jetzt mal so vorstelle, okay, wir bekommen jetzt hier in Europa wirklich in den kommenden Monaten noch enorme Probleme und viele Menschen rutschen vielleicht weiter in die Armut, können sich weniger leisten, weil die Inflation immer weiter ansteigt, verlieren vielleicht irgendwie ihren Job, weil es mit der Wirtschaft dann Probleme gibt etc., dann werden diese Leute wohl kaum noch Lust haben, sich das monatliche Netflix-Abo zu leisten. Oder was heißt Lust haben? Viele Menschen können es sich dann vielleicht auch gar nicht mehr leisten. Und solche Spaßausgaben, nenne ich sie mal, die werden dann bei vielen Menschen wegfallen. Und das wird natürlich auch ein Unternehmen wie Netflix jetzt mehr zu spüren bekommen, als vielleicht ein Lebensmittelunternehmen, worauf die Leute einfach angewiesen sind, natürlich weiterhin Nahrung zu konsumieren. Also hier würde ich mir einfach mal rationale Gedanken machen, welche Unternehmen sind denn wirklich essentiell? Was braucht der Mensch? Was braucht er nicht? Was könnte vielleicht weiter in den Hintergrund geraten, wenn sich die Krise noch weiter ausbreitet und noch stärker wird?
Und noch ein letzter Punkt, beziehungsweise und noch eine letzte Eigenschaft, die mir ziemlich wichtig ist, wenn ich in den aktuellen Zeiten in ein Unternehmen investiere. Das ist der sogenannte Lock-in-Effekt. Unter Lock-in-Effekt versteht man die enge Kundenbindung an Produkte, Dienstleistungen oder einen Anbieter, die es dem Kunden wegen entstehender Wechselkosten erschwert, das Produkt oder den Anbieter zu wechseln. Also im Prinzip sind das meiner Meinung nach Unternehmen mit einem wirklich besonderen Burggraben. Denn egal, ob das Produkt oder die Dienstleistung von einem Konkurrenten eventuell besser ist, alleine die hohen Wechselkosten sorgen dafür, dass man beim alten Anbieter bleibt. Ein passendes Beispiel ist meines Erachtens SAP. Sebi, ich meine, du hast ja schon mal mit CRM-Systemen gearbeitet und weißt, wie wichtig solche Programme für Unternehmen sind. Und jetzt sagen wir mal, ein Unternehmen wie BMW bekommt ein Angebot von einem SAP-Konkurrenten, dass sie deren CRM-System kostenlos nutzen dürften. Ich bin mir ziemlich sicher, dass BMW das Angebot wahrscheinlich ablehnen wird. Denn um das komplette CRM-System umzustellen, würden dem Unternehmen enorme Kosten anfallen, da eben der Betrieb gegebenenfalls für einige Stunden lahmgelegt wird. Und die Frage ist dann natürlich, ist es einem wirklich wert, auf ein kostenloses Tool umzusteigen, was uns eben einen Millionenverlust bescheren wird? Ich denke eher nicht. Und ja, das sind eben Eigenschaften, auf die wir eben schauen bei Unternehmen. Und wir werden wahrscheinlich in 2 Wochen darüber dann auch nochmal im Detail eine Podcast-Folge machen und dann auch explizit Unternehmen nennen, die eben diese Eigenschaften aufweisen. Also vor allem Profitabilität, was die Preismacht angeht und auch was die Verschuldung angeht. Also welche Unternehmen auch diese Eigenschaften erfüllen. Und nächste Woche wird es sehr wahrscheinlich ein Interview geben mit einem sehr spannenden Gast, denn sie haben einen sehr besonderen Fonds aufgelegt. Und ja, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass euch die Folge gefallen hat und wir uns dann nächste Woche in alter Frische hören. In diesem Sinne, macht's gut, Leute, und dann bis zum nächsten Sonntag.
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.